Ja, stell dir vor, du lädst jemanden zu dir nach Hause ein und dein Gast steht an der Haustür bereit und du begrüßt ihn freundlich und sagst, komm doch herein. Du machst ihn noch freundlich darauf aufmerksam, dass er seine Schuhe ausziehen kann und Hausschuhe anziehen kann und das macht dein Gast auch gerne. Und dann sagst du deinem Gast, ich hoffe, du fühlst dich wohl, was man so sagt. Und dein Gast, der möchte sich auch wirklich wohlfühlen. Und deswegen stürmt er gleich in Richtung deines Kühlschranks, greift sich was zu essen und was zu trinken raus und geht in dein Wohnzimmer, macht ein paar Kerzen an, legt sich bei dir aufs Sofa, deckt sich zu. Er hat vielleicht noch Musik angemacht und vielleicht greift er auch nach dem Telefon und ruft irgendjemanden an. Wie würdest du das finden? Diese Art von Verhalten hättest du jetzt vielleicht nicht von einem Gast erwartet. Und stell dir vor, du konfrontierst diesen Gast mit seiner Unhöflichkeit und sagst, du entschuldige bitte, aber also vielleicht könntest du zumindest vorher fragen, bevor du dich irgendwie bedienst. Ja, stell dir vor, dein Gast reagiert, indem er sagt, nun hör mal, ich habe alles getan, worum du mich gebeten hast. Also ich habe meine Schuhe ausgezogen und ich habe nichts getan, was irgendwie falsch wäre, denn du hast mir nichts davon verboten. Du hast mir nichts davon verboten. Du hast mir nie verboten, Kerzen anzumachen oder Musik anzumachen oder jemanden anzurufen. Und du hast gesagt, dass ich mich wohlfühlen soll. Und das dient dazu, dass ich mich wohlfühle. Was sagt ihr zu so einem Verhalten, zu dieser Antwort? Es stimmt ja, du hast nichts von dem verboten, was dein Gast getan hat. Aber es ist dennoch in Ordnung. Es ist in Ordnung, wenn ein Gast sich so verhält, dass er meint, er kann alles machen, was du nicht ausdrücklich verboten hast. Läuft das so? Die Frage ist nicht schwer zu beantworten. Also wir wissen, so verhält man sich nicht als Gast, wenn man bei jemandem zu Hause ist. Als guter Gast wartet man auf die Anweisungen des Gastgebers. Jeder, der ein bisschen Anstand hat, weiß, es läuft das so ab, dass der Gastgeber sagt, komm herein, dann tritt ich hinein. Oder zieh doch deine Schuhe aus, dann mache ich das. Nimm doch ruhig Platz auf dem Sofa, dann setze ich mich und vorher bleibe ich stehen. Oder wenn er sagt, bedien dich bei den Keksen, dann mache ich das, vorher nicht. Und wenn er sagt, schau dich ruhig um, dann tue ich das, aber vorher nicht. Ich warte auf die Aufforderung meines Gastgebers. Denn es ist sein Haus und damit auch seine Regeln. Ich habe schon viele Gäste gehabt und ich muss sagen, ich habe das noch nie erlebt, dass jemand diese einfachen Regeln nicht kennt und nicht beherzigt hat. Und grundlegende Sachen. Wenn ich Gast bin, dann verhalte ich mich nicht nach dem Prinzip, ich tue, was mein Hausherr mir sagt, mein Gastgeber mir sagt, aber darüber hinaus bin ich frei, alles zu tun, was er mir nicht ausdrücklich verboten hat. Das angemessene Prinzip ist, ich tue das, was mein Gastgeber mir sagt und ich tue nur das, was er mir ausdrücklich auch erlaubt hat. Das ist eine einfache Sache der Höflichkeit. Aber warum erzähle ich euch das jetzt überhaupt? Will ich irgendwie so eine Knigge-Manieren-Ratgeberstunde halten? Nein, möchte ich nicht. Aber ich möchte, dass wir uns darüber im Klaren sind und werden, dass die Gemeinde Gottes Haus ist. Die Gemeinde ist Gottes Haus. Und wir sind Gäste. Manche denken, wir als Gemeinde sind Gastgeber. Wir sind nicht Gastgeber, wir sind Gäste. Manche beten dann auch so im Gottesdienst zu sagen, Gott, wir laden dich ganz herzlich ein, du bist willkommen, du bist unser Ehrengast. Es ist genau andersrum. Gott ist Gastgeber und es ist sein Haus und wir sind seine Gäste. Und das bedeutet auch, dass in diesem Haus, seiner Gemeinde, seine Hausregeln gelten, seine Hausordnung. Und wir können nicht einfach machen, was wir wollen. Es ist sein Haus. Lasst uns einige Bibelstellen einmal betrachten, wo deutlich gelehrt wird, dass die Gemeinde Gottes Haus ist. In 1. Petrus 2, Vers 5, da lesen wir, dass der Apostel sagt, Petrus, lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott hochwillkommen durch Jesus Christus. Wir wissen, im Alten Testament war das Haus Gottes zunächst ein Zelt oder dann gebaut aus Stein, der Tempel. Und dieses Haus war hochheilig. Das bedeutet, Gott wohnte in diesem Haus und es gelten seine Regeln. Und wenn ihr dann das Alte Testament studiert, dann werdet ihr feststellen, dass Gott viele Regeln gegeben hat, bis ins kleinste Detail gesagt hat, das sollt ihr tun und nichts anderes sonst. Und all diejenigen, die diese Gebote Gottes, diese Aufforderungen, diese Anordnungen Gottes nicht beherzigt haben, die hat Gott bestraft. Das hat Gott nicht hingenommen. Das ist eine Beleidigung seiner Hoheit, seiner Majestät, seiner Heiligkeit. Ich will euch ein Beispiel nennen von zwei Männern, die in der Stiftshütte gedient haben. Nadab und Abihu. Wir finden die in 3. Mose Kapitel 10. Und die Elberfelder überschreibt auch diesen Abschnitt ganz richtig mit den Worten Nadabs und Abihus eigenmächtiges Opfer und Tod. Da heißt es, und die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen jeder sein Feuerbecken und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf. Und jetzt kann man sagen, ja, das war ihre Arbeit, das sollten sie nun mal tun, aber da geht es auch weiter. Und brachten fremdes Feuer vor dem Herrn dar, das er ihnen nicht geboten hatte. Und da ging Feuer aus vom Herrn und verzehrte sie und sie starben vor dem Herrn. Diese beiden wurden von Gott getötet, weil sie nicht das getan haben, was Gott geboten hat. Achtung, hier heißt es nicht, sie taten das, was Gott verboten hatte. Heißt es hier nicht. Es heißt, sie taten nicht etwas, was Gott geboten hat. Das ist genau das Gleiche. Ob ich etwas tue, was Gott verboten hat, oder etwas tue, was Gott nicht geboten hat. Es ist Gottes Haus. Nun mögen manche sagen, okay, das war ja damals, das im Alten Testament, da war das alles noch ein bisschen strenger, da gab es halt noch dieses Haus Gottes, aber heutzutage haben wir das ja nicht mehr. Nein, das stimmt nicht. Heutzutage ist die Gemeinde Gottes Haus. Wir sind Gottes Haus, Gottes Tempel. Und in diesem Haus hat Gott das Sagen. In 1. Korinther 3 sagt Paulus, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Es ist die gleiche Strenge. Gott ist heilig und Gott straft jeden, der Schaden anrichtet in der Gemeinde. Gott ist Herr über sein Haus. Und auch von Jesus Christus wird uns gesagt, dass er Herr des Hauses ist. In Hebräer 3 lesen wir Christus, aber als Sohn über sein Haus. Sein Haus sind wir, wenn wir die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Hier heißt es, dass die Gemeinde Gottes Haus, Christi Haus ist. Und Christus ist über dieses Haus eingesetzt. Das heißt, er hat das Sagen. Alles läuft nach seinen Regeln. Wenn wir jetzt erfahren, okay, der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, ist Hausherr über die Gemeinde, dann bedeutet das natürlich auch, dass es Regeln gibt in diesem Haus. Das ist selbstverständlich. In 1. Timotheus Kapitel 3, eine wichtige Stelle ab Vers 14, da sagt Paulus, er schreibt so ein bisschen auf, wie man sich im Haus Gottes verhalten soll. Und dann sagt er, die schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes. Das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Wir müssen wissen, wie wir uns verhalten im Hause Gottes. Es ist nicht unser Haus. Und natürlich gibt es in Gottes Haus Verhaltensregeln. Das sollte uns nicht überraschen, denn in jedem Haus gibt es Verhaltensregeln. Überall gibt es Regeln im Haus. Und warum sollte das bei Gott nicht so sein? Warum nimmt sich jeder Mensch die Freiheit und meint, in meinem Haus tut man auch das, was ich sage, aber Gott hat nicht die Freiheit, das zu tun? Und viele Gemeinden, und das ist tatsächlich so, die tun Dinge, die Gott niemals erlaubt hat, und manche nehmen sich die Frechheit heraus, sogar Dinge zu tun, die Gott ausdrücklich verboten hat. Was die meisten Menschen niemals bei einem menschlichen Gastgeber wagen würden, weil man ja nicht unhöflich sein will, das tut man in absoluter Selbstverständlichkeit im Gotteshaus. Sich die Freiheit herauszunehmen, alles zu tun, was man will, solange es nicht ausdrücklich vom Gastgeber verboten wurde. Also wie verhalte ich mich denn richtig in dem heiligen Hause Gottes in der Gemeinde? Ganz einfach. Ich richte mich nach dem, was der Hausherr gesagt hat. Ich handle gemäß seinen Aufforderungen. Ich mache nicht weniger als das, was er mir gesagt hat, und ich mache auch nicht mehr. Und das bedeutet, Gott reguliert den Gottesdienst. Darum nennt man dieses Prinzip auch das regulative Prinzip. Wir tun im Gottesdienst nur das, wozu Gott uns auch aufgefordert hat. Nicht mehr und nicht weniger, das ist das regulative Prinzip. Gott allein und kein Mensch reguliert, bestimmt, was in der Gemeinde, das heißt im Gottesdienst, gemacht wird. Und zu diesem Prinzip, zu diesem regulativen Prinzip bekennen wir uns auch als reformierte Baptisten. Wir finden dieses Prinzip in unserem Bekenntnis von 1689 im Kapitel 22. Und da heißt es, zitiere dort, die angemessene Art und Weise, in welcher der wahre Gott verehrt werden soll, ist von ihm selbst festgesetzt worden und durch seinen eigenen geoffenbarten Willen derart gebunden, dass er nicht den Vorstellungen und Einfällen von Menschen oder gemäß den Anregungen Satans durch irgendwelche sichtbaren Darstellungen oder auf irgendeine sonstige Weise, die nicht in der Heiligen Schrift angeordnet ist, verehrt werden darf. In anderen Worten, Gott hat in seinem heiligen Wort gesagt, in der heiligen Schrift gesagt, wie er angebetet werden will, wie wir Gottesdienst feiern sollen. Und Gott akzeptiert nichts, was er nicht angeordnet hat und was ein Mensch sich ausgedacht hat. Das ist das regulative Prinzip. Und dazu bekennen wir uns, auch wenn viele Gemeinden eine andere Sicht davon haben. Was Gott angeordnet hat, ist auch im Gottesdienst angebracht und wird auch von Gott akzeptiert. Was Gott nicht angeordnet hat, ist im Gottesdienst nicht angebracht und findet von Gott keine Akzeptanz. Den frühen Baptisten war das wichtig, das in ihrem Bekenntnis aufzunehmen, weil viele Gemeinden um sie herum, also die katholische bzw. anglikanische Kirche vielmehr, so viel Schnickschnack, so viel Krimskrams in ihren Gottesdiensten aufgenommen haben, die Gott niemals angeordnet hat. Wozu Gott niemals aufgefordert hat. Und darum sind die reformierten Baptisten hier so klar. Wir wollen nur das tun im Gottesdienst, was Gott angeordnet hat. Denn nur das findet vor Gott Akzeptanz. Wir haben nicht das Recht, uns irgendwie was Schönes auszudenken, was wir gerne in den Gottesdienst hineinpacken wollen. Gott allein bestimmt, wie der Gottesdienst auszusehen hat. Und sicherlich wisst ihr, wenn ihr schon viele Gemeinden besucht habt, dass das nicht das Prinzip ist, nach dem viele Gemeinden handeln. Das ist einfach Fakt. Viele Gemeinden handeln nach dem sogenannten normativen Prinzip. Was ist das normative Prinzip? Das normative Prinzip besagt, wir tun das, was Gott angeordnet hat, ja. Aber darüber hinaus haben wir auch die Freiheit, alles zu tun, was Gott nicht ausdrücklich verboten hat. Also wie der Gast, der kommt und sagt, ja, du hast mir gesagt, ich soll meine Schuhe ausziehen, und das habe ich gemacht und ich tue auch, was du mir sagst. Aber darüber hinaus habe ich die Freiheit, alles zu tun, was du nicht ausdrücklich verboten hast. Wie ein Telefonat machen oder die Kerzen anmachen oder eine CD reinlegen oder mich hinlegen und deine Kreuzworträtsel lösen oder was auch immer. Das ist das normative Prinzip. Alles ist erlaubt, was Gott nicht verboten hat. Das regulative Prinzip lautet, nur das ist erlaubt, was Gott auch geboten hat. Das ist ein Unterschied. Aber viele nehmen sich diese Freiheit heraus, dass sie meinen, wir können alles tun, was Gott nicht ausdrücklich verboten hat. Und ihr könnt euch vorstellen, wozu dieses normative Prinzip führt. Ich habe schon viele Gemeinden besucht, im Norden, Osten, Süden und Westen Deutschlands, und von Jugendkirchen zu afrikanischen und Seniorenkirchen und philippinischen Gemeinden und charismatischen Gemeinden, Brüdergemeinden und so weiter. Alles querbeet. Und diese Gottesdienste sind auch sehr unterschiedlich. Warum? Weil viele von diesen Gottesdiensten nach dem normativen Prinzip aufgebaut sind. Und das führt dazu, wenn du zum Beispiel in eine katholische Kirche gehst, dass du da plötzlich siehst, dass die Leute, wenn sie zum Gottesdienst kommen, sich bekreuzigen mit Weihwasser. Oder da schwenkt plötzlich jemand Weihrauch im Gottesdienst umher. Und da siehst du, dass da Messdiener rumlaufen oder dass der Prediger plötzlich so einen großen Stab hat, mit dem er rumläuft oder einen riesen Hut trägt. Oder dass um dich herum alles voller Heiligenbilder ist. Und viele, viele andere Dinge. Man könnte den ganzen Tag aufzählen, was da so stattfindet in den Gottesdiensten. Und ja, Gott hat davon nichts geboten in seinem Wort. Aber die Katholiken würden sagen, aber Gott hat davon auch nichts verboten. Also, wo steht denn, dass es verboten ist, Weihrauch zu schwenken in der Gemeinde? Die Frage ist, können wir einfach Dinge in den Gottesdienst packen, die Gott nicht verboten hat? Oder wenn du in eine andere Gemeinde gehst, dann hast du den Eindruck, du bist in einer Fernsehshow, wo plötzlich Tänze aufgeführt werden, Theaterstücke aufgeführt werden, irgendwelche Videoclips abgespielt werden. Aber das passiert tatsächlich, schon des Öfteren passiert, dass irgendwie ein verkleideter ein Clown durch die Reihen geht im Gottesdienst und irgendwelche Dinge verteilt und Späße macht. Und die Begründung, warum man das tun kann, warum man plötzlich alle Dinge tun kann, die man sich so ausdenkt, ist, Gott hat es nicht verboten. Und Argument Teil 2 ist, es spricht die Menschen an. Ja, sie fühlen sich berührt, sie fühlen sich angesprochen, sie fühlen sich ermutigt. Also muss es doch eine gute Sache sein. Zeig mir die Bibelstelle, wo steht, dass ein Clown nicht durch den Gottesdienst laufen darf, um Sachen zu verteilen an die Kinder. Zeig mir die Bibelstelle, wo steht, dass man kein Theaterstück aufführen darf. Und was Gott nicht verboten hat, können wir auch tun. Und ich denke, ihr merkt hier gibt es keine Grenzen mehr für die Fantasie der Menschen. Und Menschen sind erfinderisch. Wisst ihr, in Berlin, da gibt es Gottesdienste, wo Matratzen ausgelegt sind im Gottesdienstraum, weil wenn man sich berührt fühlt von Gott, dann kann man sich auch einfach mal hinlegen während des Gottesdienstes. Es gibt Gottesdienste, da sind Malecken für Erwachsene in der Ecke. Ja? Dass wenn du ein prophetisches Bild hast, dann kannst du in die Ecke gehen und dieses Bild aufzeichnen. Oder da werden verschiedene Flaggen und Tücher und Banner angeboten im Gottesdienst. Und wenn du das Gefühl hast, dann kannst du aufstehen und ein Banner nehmen oder eine Flagge und damit tanzen wie eine Ballerina. Und das ist dann ein prophetischer Ausdruckstanz, durch welchen Gott dann zu den Menschen sprechen möchte. Oder manche meinen, sie müssen sich wie Tiere benehmen im Gottesdienst. Es ist tatsächlich so, es ist kein Scherz. Die gehen dann auf all ihre Vieren und laufen durch den Gottesdienst und machen dann irgendwelche Tiergeräusche oder andere Dinge, weil sie denken, das steht doch nirgendwo verboten in Gottes Wort. Und ich könnte den ganzen Tag weiter erzählen. Ihr seht, wozu das führt, dieses normative Prinzip. Und dieses, was ich jetzt gerade aufgezählt habe, mag vielleicht ein bisschen peppiger sein als bei den Katholiken. Aber es ist im Grunde genommen genau das Gleiche. Nämlich, dass der Mensch die Freiheit hat, zu meinen, die Freiheit zu haben, im Gottesdienst alles einzuführen, was Gott nicht ausdrücklich verboten hat. Die Frage ist, haben wir dieses Recht? Haben wir das Recht, als Gäste alles zu tun, wozu der Gastgeber uns nicht ausdrücklich, was er nicht ausdrücklich verboten hat? Wir können einen Gottesdienst nicht nach unseren eigenen Ermessen ausrichten. Das ist wichtig, ihr Lieben. Gott ist nicht nur darüber besorgt, dass wir ihn anbeten, er ist auch darüber besorgt, wie wir ihn anbeten. Er ist nicht nur darüber besorgt, dass wir ihn anbeten, er ist auch darüber besorgt, wie wir ihn anbeten. Die Menschen waren von Anfang an erfinderisch, was die Anbetung Gottes angeht. Paulus zählt im Kolosserbrief so ein paar Dinge auf, die Leute sich ausgedacht haben. Und dann sagt er in Kolosser 2, Vers 23, das alles hat zwar einen Anschein von Weisheit. Und dann sagt er, in eigenwilligem Gottesdienst. und in Demut und im Nichtverschonen des Leibes. Also nicht in einer gewissen, Wertschätzung, dient aber zur Befriedigung des Fleisches. Paulus redet hier von einem eigenwilligen Gottesdienst. Das ist Kolosser 2, Vers 23. Und er sagt, das dient zur Befriedigung des Fleisches. Eigenwilliger Gottesdienst, oder die Schlachter glaubt, sage ich, selbst gewählter oder selbst erwählter Gottesdienst. Was ist das? Das ist ein Gottesdienst, der gefeiert wird gemäß dem eigenen Willen, den eigenen Ansichten und nicht ausschließlich gemäß den Anordnungen Gottes. Da entscheidet der Mensch, was er im Gottesdienst tun will. Und entscheidet nicht allein aufgrund dessen, was Gott aufgetragen hat. Und hier handelt man eigenwillig. Es ist ein selbst ausgedachter Gottesdienst. Wenn man Dinge einführt, die Gott niemals angeordnet hat. Aber das regulative Prinzip besagt, im Gottesdienst wollen wir nicht nach unseren eigenen Willen fragen, sondern allein nach den Willen Gottes, und wir wollen nicht mehr tun und nicht weniger als das, was er angeordnet hat. Und ihr seht, das regulative Prinzip ist wichtig, denn es schiebt einen Riegel vor all diesen menschlichen Einfällen. Auch das kein Scherz, ihr Lieben. Es gibt Gottesdienste, wo es Lasershows gibt, Zirkusauftritte, Slapstick-Comedy-Einlagen oder Heavy-Metal-Konzerteinlagen oder was auch immer. Und all das wird getan im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Euch ist sicherlich aufgefallen, dass wir den Gottesdienst auch immer begehen, indem wir sagen, wir feiern das jetzt hier im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das bedeutet, wir glauben zu wissen, dass das, was Gott uns, was wir jetzt tun werden, hat Gott uns tatsächlich aufgetragen, so dass wir wissen, wir können das in seinem Namen tun. Wir schätzen nicht so Pi mal Daumen, will er das jetzt, was wir in seinem Namen tun? Die Sache ist ganz einfach. Wenn du etwas im Namen einer Person tust, dann solltest du dir auch sicher sein, dass die Person das wirklich will. Das heißt, wir tun im Gottesdienst das, von dem wir uns sicher sind, dass Gott es will. Und wir machen nicht irgendein Krams und sagen dann im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, das ist Lästerung, ihr Leben. Das regulative Prinzip schiebt einen Riegel vor all diesen menschlichen Erfindungen. Jeder, der das anders sieht, handelt eigenwillig. Das muss uns in aller Deutlichkeit gesagt sein. Es ist Gottes Haus und es sind seine Regeln. Und da kann man noch so oft sagen, aber wir wollen das doch zu Gottes Ehre tun. Nadab und Abihu wollten das ganz sicher auch zu Gottes Ehre tun. Aber sie haben etwas getan, was Gott niemals angeordnet hat. Gott sagt nicht nur, dass wir ihn anbeten sollen, er sagt doch, wie wir ihn anbeten sollen. Darum lasst uns nun fragen, was hat Gott denn gesagt, wie wir Gottesdienst feiern sollen? Also, was können wir getrost in Gottes Namen tun, im guten Gewissen, weil wir wissen, Gott hat das ausdrücklich angeordnet? Das ist die entscheidende Frage. Spurgeon sagte einmal, ohne göttliche Vorschrift, so sind wir uns sicher, gibt es auch keine göttliche Akzeptanz, sagt er in Bezug auf den Gottesdienst. Also was hat Gott vorgeschrieben, dass er es auch wirklich akzeptiert? Zunächst einmal sollten wir verstehen, was Gottesdienst überhaupt ist. Gottesdienst ist nämlich keine Unterhaltungsveranstaltung, keine Show, wo es darum geht, die Leute zu amüsieren. Manche hätten das gerne anders. Und Spurgeon sagt dazu, es ist eine Tatsache, dass viele gern Kirche und Theater, Spielkarten und Gebet, Tanz und Sakrament verbinden möchten. Wenn wir zu schwach sind, uns diesem Sturzbach entgegenzustellen, können wir doch wenigstens vor ihm warnen und bitten, sich davor in Acht zu nehmen. Wenn der alte Glaube dahin ist und die Begeisterung für das Evangelium erloschen ist, so verwundert es nicht, dass die Leute sich etwas suchen, an dem sie gefallen haben. Unterhaltung. Spurgeon warnt eindringlich davor, dass wir den Gottesdienst nicht dazu gebrauchen, Leute zu unterhalten. Aber wenn der Gottesdienst keine Unterhaltungsshow ist, was dann? Erinnert euch, die Gemeinde ist Gottes Haus. Und der Gottesdienst ist die Begegnung zwischen Gott und seinem Volk. Das ist der Gottesdienst. die Begegnung zwischen Gott und seinem Volk. Die Gemeinde ist das Haus Gottes, der Tempel Gottes, wo Gott seinem Volk begegnet. Die Stiftshütte hieß ja nicht umsonst Zelt der Begegnung. Die Gemeinde ist der Ort der Begegnung. Paulus sagte einmal in 2. Korinther 6, Vers 16, wird ab. Welchen Zusammenhang hat der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Gott wandelt in unserer Mitte. Erinnert ihr euch an dieses Bild in der Offenbarung, wo Jesus wandelt inmitten der Leuchter? Die Leuchter sind die Gemeinden. Das bedeutet, Jesus wandelt in unserer Mitte. Der Gottesdienst, der Ort der Versammlung ist der Ort, wo Gott uns begegnet. Wo der heilige, dreieinige Gott kommt, um in unserer Mitte zu wandeln, um bei uns zu sein. Und er heißt uns in seinem Haus willkommen und hier will er uns begegnen, hier will er uns segnen und wir wollen ihn ehren. Darum geht es. Der Gottesdienst ist die Begegnung. Aber es ist keine stumme Begegnung, sondern der Gottesdienst ist vielmehr ein Dialog zwischen Gott und seinem Volk. Ein Dialog. Gott spricht zu uns und wir antworten ihm. Er spricht zu uns auf drei Weisen. Durch das Vorlesen seines Wortes, durch das Verkündigen seines Wortes und durch das Veranschaulichen seines Wortes. Damit meine ich Abendmahl und Taufe. Und wir antworten ihn dann im Rahmen des Gottesdienstes auf drei Weisen, durch Gebet, Gesang und im Rahmen des Gottesdienstes auch durch Geldopfer. Das möchte ich nachher nochmal genauer erklären. Gebet, Gesang und Geldopfer. Das ist die Kommunikation, die Gott festgelegt hat. Die Gott gewählt hat. So sollen wir Gott begegnen. Und es ist eine gewaltige Frechheit, wenn wir jetzt Gott vorschreiben wollen, meinen das Recht zu haben, wie er mit uns kommunizieren soll. Also Gott hat gesagt, er möchte durch sein Wort zu uns reden. Und jetzt kommen Leute und stellen vorne ein gemaltes Bild auf oder führen einen Ausdruckstanz auf und sagen dann, das ist die Weise, wie Gott redet. Gott hat niemals gesagt, dass er so reden will. Er hat gesagt, er möchte durch sein Wort reden. Und das bedeutet, der Gottesdienst geht darum, dass Gott zu Wort kommen darf. Nämlich in erster Linie, dass Gottes Wort vorgetragen wird, nämlich jetzt zum Beispiel vorgelesen. In 1. Timotheus 4, Vers 13 heißt es, bis ich komme, achte auf das Vorlesen. Die Heilige Schrift soll im Gottesdienst öffentlich vorgelesen werden. Ich habe erlebt, dass in Gottesdiensten Geschichten vorgelesen werden. Irgendwelche Geschichten, nicht aus der Bibel. Ich habe erlebt, dass in Gottesdiensten das Wort Gottes eigentlich gar nicht vorkommt, außer dass am Anfang eine Losung vorgelesen wird. Ein Satz. Und den nimmt man und dann erzählt man eigentlich 10 Sätze seine eigenen Gedanken und lässt Gott vielleicht einen Satz im Gottesdienst zu Wort kommen. Und man ersetzt dann diese Lesungen, weil sie ja so staubtrocken und langweilig sind, so empfinden das manche, mit irgendwelchen spannenderen Dingen in ihren Augen. Ich finde gut, was Mark Dever und Paul Alexander in ihrem Buch gesagt haben, Der Weg zur authentischen Gemeinde. Ich lese euch das mal vor über Lesung. Da heißt es, wenn wir uns in unseren Sonntagmorgensgottesdiensten Zeit nehmen, Bibeltexte laut vorzulesen, ohne Kommentar, jede Woche, dann sagt das etwas über den Wert aus, den wir Gottes Wort beimessen. Es sagt aus, dass wir darauf brennen, das Wort Gottes zu hören. Wir sehnen uns danach. Wir anerkennen damit, dass das Leben und Wachstum unserer Ortsgemeinde von der Kraft des Wortes abhängig ist. Und es bringt zum Ausdruck, dass wir wirklich glauben, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Wir bestätigen damit, dass wir so schwach sind, dass wir ständig an das erinnert werden müssen, was Gott gesagt hat. Es sagt aus, dass wir bereit sind, auf das Wort Gottes zu hören. unter Gottes Wort zu sitzen, um davon angeleitet, bewertet und beurteilt zu werden. Es sagt aus, dass wir bereit sind, dem zuzustimmen, wie Gottes Wort die Realität darstellt, wie es uns einschätzt und über uns urteilt. Es sagt aus, dass wir bereit sind, uns seinem Urteil und seinen Anordnungen uneingeschränkt zu beugen. Doch wenn das regelmäßige öffentliche Vorlesen der Heiligen Schrift all dies aussagt, jetzt kommt's, was bringen wir dann zum Ausdruck, wenn wir es vernachlässigen? Was sagen wir eigentlich damit aus, wenn wir in Gottes Haus, in seinem Gottesdienst, nicht sein Wort vorlesen? Was sagen wir dadurch aus? Ich denke, das ist gut ausgedrückt, das will ich gar nicht ergänzen. Und Gottes Wort soll nicht nur vorgelesen werden, sondern auch verkündigt. In 2. Timotheus 4 heißt es, ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus, der Lebende und Tote richten wird, bei seiner Erscheinung und seinem Reich, predige das Wort. Predige das Wort. Ihr Lieben, es gibt tatsächlich Gemeinden, ich habe euch das schon mal gesagt, die Predigt mittlerweile abgeschafft haben. Das muss man sich mal vorstellen. Weil sie sagen, das ist einfach nicht mehr so für die Leute ansprechend heutzutage. Herr Paulus sagt, predige das Wort. Und das bedeutet auch, predige nicht deine eigenen Gedanken. Predige die Aussprüche Gottes. Das, was er gesagt hat in diesem Buch. Allein das. Ich habe hunderte Male erlebt, dass Prediger drei Dinge gemacht haben. Entweder nehmen sie gar keinen Predigtext und machen einfach nur Storytelling, also erzählen irgendwelche Geschichten, irgendwas, was sie erlebt haben, ihre eigenen Gedanken oder irgendwas aus der Politik oder irgendwas, ja. Kein Predigtext, das habe ich erlebt. Ein anderer nimmt einen Predigtext zum Anfang, aber geht dann in seiner Predigt überhaupt nicht auf diesen Predigtext ein. Das nennt man Sprungbrettpredigt. Er will irgendwas erzählen und sucht sich nur einen passenden Predigtext, den er am Anfang vielleicht vorlesen könnte. Aber er predigt nicht, was da drin steht. Und das Dritte, was ich erlebt habe, ist, man nimmt einen Predigtext, aber legt ihn falsch aus. Man reißt ihn völlig aus dem Kontext heraus und man fügt da seine eigenen Gedanken hinein und meint, dass das dieses oder jenes bedeutet, was der Bibeltext überhaupt nicht sagt. Und das ist nicht das Wort Gottes zu predigen. Das ist das Wort Gottes zu missbrauchen. Das ist eigenwilliger Gottesdienst, wenn ich nicht das Wort predige, sondern meine eigenen Gedanken. Eine biblische Predigt muss eine auslegende Predigt sein. Das bedeutet, sie gibt das wieder, was die Bibel lehrt. Ich lege nicht meine Gedanken in die Heilige Schrift, sondern ich lege die Heilige Schrift in meine Gedanken und die predige ich dann. Das bedeutet, das Wort Gottes zu predigen. Und auch nicht die Hälfte des Wort Gottes zu predigen. Manche predigen jede Woche nur über Endzeit oder nur, dass Gott die Liebe ist. Das Wort Gottes ist reichhaltiger und wir müssen den ganzen Ratschluss Gottes verkündigen. Predige das Wort und nicht die Hälfte des Wortes. Und außerdem spricht Gott im Gottesdienst zu uns, indem er das Wort Gottes veranschaulicht. Was meine ich damit? Ich meine damit Taufe und Abendmahl, die Sakramente. Beides sind sichtbare Darstellungen des Evangeliums. Es ist also eine sichtbare Predigt. Das ist die Weise, wo Gott gesagt hat, hier möchte ich auf visuelle Weise zu euch sprechen. Das ist die Art und Weise. Die Taufe demonstriert ja unter anderem, dass wir der Sünde gestorben sind, mit Christus begraben und auferstanden mit Christus zu einem neuen Leben. Das Evangelium. Und das Abendmahl drückt auch das Evangelium aus, nämlich dass Jesus Christus sein Leib und sein Blut geopfert hat, damit wir Vergebung der Sünden haben. Es sind sichtbare Demonstrationen von dem Evangelium, von unsichtbaren Realitäten, dass wir uns Christus aneignen im Glauben. Und an dieser Stelle im Gottesdienst wird das Evangelium sichtbar, fühlbar, mit den Sinnen wahrnehmbar. An dieser Stelle. Von der Taufe lest ihr zum Beispiel in Matthäus 28 oder in Römer 6 und vom Abendmahl wisst ihr in Lukas 22 zum Beispiel oder in 1. Korinther 11, ihr kennt die Stellen. Taufe und Abendmahl. Und es gibt aber auch Leute, zum Beispiel die Heilsarmee, ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Die haben Abendmahl und Taufe einfach rausgeworfen. Das haben sie nicht. Das machen sie nicht. Weil sie sagen, Abendmahl und Taufe sind die beiden Themen, wo die Christen sich am meisten drüber streiten und deswegen lassen wir das einfach ganz. Oder du gehst in der katholischen Kirche und da empfängst du nicht das ganze Abendmahl, sondern nur die Hostie, also quasi nur das Brot und nur der Priester empfängt Wein. Da bekommt einfach das normale Gemeindemitglied nur die Hälfte des Abendmahls. Das bestimmen die einfach so. Oder da gehst du zu anderen wie zu den Jesus-Freaks und da kann das vorkommen, dass du statt mit Wein und Brot Abendmahl mit Chips und Cola feierst. Ihr Lieben, wir haben nicht das Recht, mit dem, was Gott angeordnet hat, so umzugehen, indem wir einfach alles austauschen, wegtun oder ersetzen oder wie auch immer. Wir können so nicht mit den Anordnungen Gottes umgehen. Gott will zu uns sprechen. Auf diese Weise, dass sein Wort gelesen wird, dass sein Wort gepredigt wird und dass sein Wort veranschaulicht wird. Und jetzt die Frage, wie antworten wir denn Gott darauf? Wie antworten wir darauf? Durch Gebet, Gesang und Geldopfer. Gebet. In 1. Timotheus 2, 1, ab Vers 1 heißt es, ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Und dann Vers 8, ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten. Und ihr wisst, Jesus hat ja auch nochmal die Propheten zitiert in Matthäus 12 und sagt dann, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden. Manche stören sich, dass im Gottesdienst zu viel gebetet wird. Deswegen versuchen manche Gemeinden das auch auf ein wirklich kleines Minimum herunterzuschrauben zu beten. Das Haus Gottes ist ein Gebetshaus, ein Haus des Gebets. Also was soll da bitte schön sein? Dieses Haus soll erfüllt sein mit Gebet. Das ist die Weise, wie wir antworten auf Gottes Reden zu uns. Und Gebet hat natürlich, da gibt es verschiedene Arten, von Dankgebet zu Bittgebet, zu Fürbittegebet, zu bekennendem Gebet, zu Bußgebet. All das kann Teil des Gottesdienstes sein, aber wir müssen beten. Wir können das nicht ersetzen durch irgendwas anderes. Außerdem soll die Gemeinde singen. In Kolosser 3, Vers 16 heißt es, das Wort des Christus wohne reichlich in euch in aller Weisheit, lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade. Die Gemeinde soll singen. Man kann jetzt viel sagen zu dem Thema Singen, aber wichtig ist, dass die Theologie stimmt bei dem, was wir singen. Dass Gottes Ehre im Mittelpunkt steht, dass er tatsächlich besungen wird und nicht irgendwelche anderen Dinge. Es gibt viel zu sagen, wir haben jetzt nicht die Zeit dazu. Lass mich noch eine Sache sagen. In vielen Gemeinden gibt es Worship Bands. Es ist nichts gegen Begleitung zu sagen. Das Problem ist, was ich beobachtet habe, was bei diesen Worship-Bands passiert ist, dass die so laut sind und auch so singen, also die haben da ein Team und das läuft dann mit Mikrofon und so weiter, dass man die Gemeinde gar nicht mehr hört. Die Gemeinde hört man nicht mehr, sondern nur noch diese Worship-Band und die Musik ist so laut und die Sänger sind so laut, dass die Gemeinde nicht mehr singt. Und das führt dazu, ja, dass man einmal den Gemeindegesang nicht mehr hört und dass Leute auch einfach sagen, ich möchte die schöne Musik genießen und einfach gar nicht singen. Und dass Gemeinden gar nicht mehr singen können, ohne irgendwelche Begleitung und großen Drumherum. Das ist nicht der Sinn der Sache. Sinn der Sache ist, dass die ganze Gemeinde singt und singen kann. Dass die Familien auch lernen, wie man zu Hause singt. Die Lieder kennen. Und nicht professionelle Musikbegleiter haben muss, um den Herrn singen zu können. Und das ist tatsächlich auch kein Scherz, ihr Lieben. Es gibt einige Gemeinden, zum Beispiel auch in Amerika, die jetzt im Gottesdienst nur noch weltliche Lieder singen. Irgendwelche, die gerade im Radio laufen. Weil sie sagen, das hilft den Leuten, dass sie was eher mit den Liedern anfangen können und dass sie dann auch sich akzeptierter fühlen und auch einfach mitsingen können, weil die christlichen Lieder, die kennt man ja heute nicht mehr. Es ist Fakt, ihr Lieben. Das können wir nicht machen. Das geht nicht. Es ist unglaublich. Aber es wird gemacht. Und dann wird es Gottesdienst genannt. Zum Dritten noch Geldopfer. Wir lesen davon zum Beispiel in 2. Korinther 9, da sagt Paulus ab Vers 6, dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Oder in 1. Korinther 16 sagt Paulus, was aber die Sammlung für die Heiligen betrifft, macht auch ihr es so, wie ich es für die Gemeinden von Galatien angeordnet habe. An jedem ersten Wochentag lege ein jeder von euch bei sich zurück und sammle an, je nachdem er gedeihen hat. Warum nehme ich das jetzt auf, überhaupt als Antwort auf Gottes Reden? Die Bibel sagt ja nicht ausdrücklich, dass das Geldopfer Teil des eigentlichen Gottesdienstes sein muss. Aber dennoch soll gesammelt werden in den Gemeinden, und zwar, wenn die Gemeinden sich versammeln. Wozu versammeln sich die Gemeinden? Natürlich zum Gottesdienst. Daher ist das Geldopfer im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Gottesdienst zu sehen. Ob nun im Gottesdienst oder im direkten Anschluss. Aber es muss klar werden, da wo die Gemeinde sich versammelt zum Gottesdienst, im Rahmen und in Beziehung zu dem Gottesdienst, wollen wir auch sammeln und so unseren Dank ausdrücken. Das heißt, die Geschwister sollen im Zusammenhang mit dem Gottesdienst die Möglichkeit haben, Gott zu ehren, indem sie aus Freude und Dankbarkeit Gott gegenüber Geld geben. Für den Dienst der Gemeinde und für Bedürftige. Das machen wir auch als Gemeinde. Das heißt, immer wenn wir uns zum Gottesdienst versammeln, dann haben wir auch eine Spendenbox hier in der Nähe. Und das bedeutet, im Rahmen des Gottesdienstes, der Gottesdienstversammlung kann ein Dankopfer in finanzieller Art gegeben werden. Und das ist ein Ausdruck der Dankbarkeit, der Freude. Und es ist eine Gott wohlgefällige Antwort auf das Wort Gottes. Und ich betone, im Rahmen der Gottesdienstversammlung, ich sage nicht, dass das im Gottesdienst geschehen muss, sondern wenn wir uns versammeln, dann sollte auch die Möglichkeit da sein, Gott zu antworten auf diese Weise. Paulus nannte einmal die Geldgabe in Philipper 4, Vers 18 einen duftenden Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Dies sind also die Elemente, die zur gottesdienstlichen Anbetung beziehungsweise, was das Geldopfer angeht, zum Rahmen der gottesdienstlichen Versammlung gehören. Und diese Elemente, die können wir nicht ergänzen durch unsere Ideen. Diese können wir nicht irgendwie rauswerfen von diesen Elementen etwas oder ersetzen durch etwas, was wir besser finden. Aber es gibt auch Umstände des Gottesdienstes. Darauf möchte ich auch noch kurz eingehen. Und das sind Dinge, die nicht Teil der Anbetung Gottes sind. Das sind Dinge, die uns helfen, den Gottesdienst zu halten, aber die nicht Teil des Gottesdienstes sind. Wenn ich jetzt hier lehre, dann habe ich hier meine Notizen liegen und meine Bibel. Die Kanzel ist nicht Teil der Anbetung. Das heißt, sie ist nicht Teil der Wortverkündigung, aber sie hilft, die Wortverkündigung durchzuführen. Teil des Gottesdienstes ist, dass ihr auf das Wort Gottes hört. Die Stühle helfen euch dabei, euch hinzusetzen und auf das Wort Gottes zu hören. Das Licht hilft uns dabei, dass ihr in den Bibeln lesen könnt. Die Gardinen helfen uns dazu, dass ihr nicht geblendet werdet oder der Prediger nicht geblendet wird. Und das sind alles Begleitumstände, auch wie der Beamer oder das Liederbuch, das wir einst haben werden, so Gott will. Das sind alles Dinge, die uns helfen dazu, die Dinge zu tun, zu denen Gott uns aufgefordert hat im Gottesdienst. Das sind Begleitumstände, die notwendig sind, damit wir das ausführen können, was Gott uns geboten hat. Aber sie sind nicht Teil des Gottesdienstes. Stühle, Kanzel, Mikrofon sind nicht Teil der Anbetung. Und die können darum auch unterschiedlich aussehen, je nach Gemeinde. In Indien sitzen sie auf dem Boden. Hier in Deutschland begleiten wir die Musik, damit wir singen können. Ja, es dient dazu, dass wir singen können, wozu Gott uns aufgefordert hat. Hier mit Klavier in Indien klatschen sie bei Samuel Popoli, um den Takt zu halten. Das sind Dinge, die können sich ändern, die können angepasst werden. Aber die Elemente im Gottesdienst, das heißt, die ich genannt habe, wie Vorlesen und so weiter, die Predigt und das Abendmahl und so weiter, das kann nicht geändert werden. Das geht nicht. Die Umstände können angepasst werden, die Elemente der Anbetung niemals. Und darauf kommt es an, nichts zu ergänzen, nichts rauszustreichen, nichts zu ersetzen. Und deswegen, sicherlich ist euch das aufgefallen, haben wir keine Ansagen im Gottesdienst. Die Ansagen, die werden vor dem Gottesdienst getan. Ich habe das miterlebt, dass im Gottesdienst darüber diskutiert wurde, wer den Salat mitbringt für nächsten Sonntag. Ihr Lieben, diese Diskussionen sind nicht Teil der Anbetung. Die gehören nicht in den Gottesdienst. Und manche empfinden das regulative Prinzip als eine Art Zwangsjacke und sagen, ja, aber dann kann ich ja wirklich nichts anderes tun, als jetzt diese Dinge, die du genannt hast, das zwängt mich ein. Aber wisst ihr, was das in Wirklichkeit ist? Es ist keine Zwangsjacke, sondern es ist befreiend. Du musst dir nämlich nicht immer irgendwas ausdenken. Ich habe Gottesdienst erlebt, wo Leute gefiebert haben und überlegt haben, ja, was mache ich jetzt zur Einleitung des Gottesdienstes? Weil du musst immer eine interessante Geschichte haben, die du irgendwie präsentierst, immer irgendeinen Gegenstand, zu dem du dann eine coole Geschichte erzählst, sodass die Leute sich irgendwie abgeholt fühlen oder sowas. Es befreit uns, dass wir uns nichts ausdenken müssen, sondern dass wir einfach das tun, was Gott gesagt hat. Wir können uns in diesem Sinne, wir können entspannt sein, weil wir wissen, der Gastgeber hat gesagt, was er möchte für seine Gäste. Und er hat tatsächlich auch das Beste ausgesucht für für seine Gäste. Denn er weiß ja, zum Wohl des Menschen dient am meisten das Wort Gottes. Unterhaltung hat noch niemanden gerettet. Aber wenn das Wort Gottes gelesen und gepredigt und veranschaulicht wird, dann ist da Kraft, um Sünder zu retten. Da ist Kraft, um Heilige zu stärken. Und darum hat Gott das Beste ausgesucht und er hat uns auch die besten Möglichkeiten gegeben, unsere Dankbarkeit Gott auszudrücken. Durch Gebet, Gesang, Opfer. Es gibt keine bessere Antwort für uns im Rahmen des Gottesdienstes. Vertrauen wir also, dass Gott es wirklich gut gemeint hat und gut gemacht hat. Ich möchte jetzt schließen, indem ich sage, dass das Thema, ich hätte es viel, viel ausführlicher behandeln können, man hätte mehrere Stunden darüber machen können, aber es geht darum, dass wir den Grundgedanken verstehen. Es ist ein Privileg, dass wir in Gottes Haus kommen dürfen. Hier begegnet er uns, um uns zu segnen, um zu uns zu sprechen. Und wir dürfen ihn antworten in großer Freude und Dankbarkeit. Für Gott ist heilig. Und dementsprechend müssen wir uns auch in seinem Haus verhalten. Nicht in knechtischer Furcht, sondern weil wir wissen, dass er zu ehren ist. Es ist sein Haus und seine Regeln. Und wir wollen uns nicht verhalten wie kleine, unreife Kinder, die alles ausprobieren, was nicht ausdrücklich verboten wurde. Wir müssen nicht zuerst unsere Grenzen austesten. Ich möchte schließen mit den Worten von Charles Haddon Spurgeon, der mal sagte in einer Predigt über den Psalm 50, ist es denn so schwierig herauszufinden, welche Art von Anbetung Gott akzeptiert? Es ist schwierig, wenn wir angewiesen wären auf die Vermutungen von Menschen. Aber es ist überhaupt nicht schwierig, wenn wir uns an Gottes Wort wenden. Amen.